Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ich werde heute keine Predigt halten, das wurde ja schon so angekündigt, sondern ich lese einen Text vor, den habe ich immerhin selbst geschrieben. Ein Poetry Slam werde ich damit nicht gewinnen, aber trotzdem ist es dichter, als wenn ich jetzt einfach so frei rede und damit auch ein bisschen kürzer. Der Text heißt Meine Welt. Meine Welt mag ich. Seit Jahren ist es diese Stadt. Nie lebte ich länger in einer. Meine Welt mag ich. Ich denke, Stadt, schön bist du. Nicht Weltstadt zwar, doch mein Nabel derselben. Nicht mit Meerblick gesegnet, aber Fluss durchplätschert. Nicht Alpen umzingelt, aber Burg überthront. Niemand heißt dich ein Hotspot für irgendetwas. Doch laufe ich durch deine Straßen, sind sie mir freundliches Zuhause. Landschaft und Geschichte geben dir Flair. Sonne, Wein und Studierende beatmen dich mit Leben. Es gibt schönere Orte auf dieser Welt, aber du spielst weit oben mit. Meine Welt mag ich. Meine Zeit ist gar nicht mal schlecht. Zeit meines Lebens herrscht Frieden in meiner Welt. Zeit meines Lebens ist der Kühlschrank voll. Zeit meines Lebens wird das Internet schneller, diverse Reichweiten größer, die Optionen vielfältiger. Die Welt dreht sich für mich in der richtigen Richtung. Wissen vermehrt sich, Gehwissen schärft sich. Ich kenne jetzt jemanden mit Elektroauto. Ich kenne gleich mehrere Menschenrechtler. Meine Töchter kennen den Kalten Krieg nur von ganz früher mal. Sie sagen Zeitgeist und meinen seinen ungesunden Einfluss auf mich. Ich sage Zeitgeist und denke, meine Zeit ist gar nicht mal so schlecht. Mein Leben ist mein Leben. Vier Wände, selbst gestrichen, eingerichtet, abgestottert. Mein Leben selbst erschaffen, selbst gelernt, selbst entwickelt, selbst erreicht, Familie selbst gezeugt sogar. Meine Pläne, meine Ziele, meine Jahre. Mein Glück selbst geschmiedet, jeden Tag, am Schreibtisch sitzend, beim Sport schwitzend, in Gedanken blitzend. Das ist die einzige Stelle, wo es sich reimt, aber man merkt sofort, der Inhalt leidet. Ja, aber also mein Glück, selbst geschmiedet jeden Tag, mit der Hände Arbeit und des Kopfes Ideen, aus den Beinen erklommen, aus Fantasien geformt. Mein Leben ist mein Leben. Du sagst, meine Welt sei deine Welt. Ich sei hier nur Gast. In ihr herzlich willkommen, doch ganz ehrlich, nur auf Zeit. Du sagst, deine Welt sei eine schöne, ja, mit sehr hässlichen Seiten. Du sagst, Flair stimmt und dunkle Geschichten stimmt auch. Läufst du durch diese Straßen, klebt dein Blick seltener an Fluss und Reben denn an Menschen, die häufig mehr Sonne bräuchten und Lebensbeatmung und eine freundliche Heimat. Deine Welt, du sagst, du seist dabei, sie zu erneuern und fragst, ob ich wohl dabei helfen möge. Du sagst, meine Zeit sei deine Chance. Gar nicht mal schlecht sei sie, ja. Ihre Segnungen hilfreich, ihre Flüche zu heilen. Du sagst, die Welt dreht sich nicht für alle in der richtigen Richtung. Zeitlebens Krieg, zeitlebens kein Kühlschrank, zeitlebens null Optionen. Du sagst Zeitgeist und fragst, welchen ich denn meine. Du sagst Zeitgeist und fragst, ob ich Zeit habe. Du sagst Zeitgeist und fragst, ob ich Geist habe. Du sagst Zeitgeist und bedauerst, wie wenig Zeit für deinen Geist bleibt. Du sagst, mein Leben sei leicht zu verspielen. Im Selbstgewinnen könne man sich selbst verlieren. sitzend, schwitzend, blitzend würde, trotz Selfies nicht selten das Leben verpasst. Geschmiedetes Glück, in Höhenflügen abgefeiert, in Niederlagen schön getrunken, sei leider nur nicht mal die halbe Miete. Du sagst, ein Leben sei verschenkt, verschenke es sich nicht. Und nein, das sei nicht paradox. Ich sage, meine Zeit, meine Welt, mein Leben. Du sagst, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst oder nehme Schaden an seiner Seele? Jetzt interviewe ich jemanden. Als ich hörte, dass er wieder in Würzburg ist, habe ich gedacht, das muss ich irgendwann machen. Ich bitte mal den Michael Clemens auf die Bühne zu mir hier. Du musst hier irgendwie einen großen Schritt machen. Ach so, richtig, richtig. Wir wollten genau so rumsitzen, damit ihr ihn sehen könnt. Mich könnt ihr nur von hinten, das reicht aber. Das ist Michael. Manche kennen ihn vielleicht. Jetzt gucke ich kurz auf die Uhr, damit wir das halbwegs einhalten hier. Was man über Michael jetzt mal so rahmendatenmäßig wissen kann. Du bist 30 Jahre. Du bist in einem Elternhaus aufgewachsen. Du hast es irgendwie so beschrieben, katholisch, aber religiöse Erziehung war jetzt nicht wichtig. Und deine Jugendzeit war eine, wo Kirche, Glaube völlig irrelevant oder nahezu irrelevant war. Und dann kamst du zum Jurastudium nach Würzburg. Und als wir die Abendkirche gegründet haben, ungefähr in dem Zeitraum, ich weiß jetzt gar nicht das Jahr, relativ am Anfang, vielleicht sogar ganz am Anfang, weiß ich nicht, warst du schon dabei. Ne? So. Und in der Mitarbeit aktiv, man konnte ihn da moderieren hören. So. Meine erste Frage wäre, was passierte zwischen Jugend, mein Glaube interessiert mich eigentlich gar nicht, oder Glaube interessiert mich gar nicht, und dann bin ich in der Abendkirche aktiv. Was passierte dazwischen so? Irgendwas muss es ja mit dir...
Also ich glaube, dass ich trotzdem für die Fragen, die hinter dem Ganzen standen, auch hinter Kirche und Religion und Glaube, dass ich dafür immer sensibel war. Als Kind war ich doch einigermaßen, auch wenn ich das nicht vom Elternhaus mitbekam, fasziniert von Kirche. Und bei uns gab's alles war katholisch, also es gab auch nichts anderes. Das war meine einzige Richtung, die ich kannte in dem Bereich. Und das hat mich fasziniert und das hat dann in der Jugendzeit aufgehört, aber trotzdem waren die Fragen immer irgendwie da. Da haben mich auch Personen fasziniert, muss ich sagen. Und zu Beginn des Jurastudiums, so neuer Lebensabschnitt, da musste ich mir das mal so langsam ein bisschen eingestehen und habe mich dann wieder kirchlich angenähert, katholisch erst, wie gesagt, bin dann auch eher so in so eine, ja, ich glaube, heute muss ich sagen, sehr traditionsbewusste bis traditionalistisch-katholische Richtung reingekommen. Bis ich dann ein Jahr in Österreich war während meines Studiums und da habe ich so angefangen, da war ich so sehr viel für mich und so habe ich mich bewusster mit meinem Glauben, auch mit der Bibel und mit vielen Fragen auseinandergesetzt. Und als ich dann nach Würzburg gekommen bin, bin ich durch einen Freund in die SMD gekommen, Studentenmission Deutschlands, viele kennen es, ne, überkonfessionelle Gruppierung. Und da habe ich sehr, sehr viele nette Menschen kennengelernt, mit denen ich bis heute eng verbunden bin. Und so kam ich so ein bisschen in diesen evangelisch-freikirchlichen Raum und habe zunächst gemeindemäßig mich gar nicht so orientiert, aber als ich dann so aus dem Studium ein bisschen rausgewachsen bin, war klar, die SMD, das ist eine Studentengruppe, keine Gemeinde. Und dann dachte ich, ich guck mal irgendwie so ein bisschen rum und bin dann auch an die City Church gekommen, wo auch einige waren, die ich kannte. Und das war mir so am nächsten eigentlich, das muss ich sagen. Und dieses Projekt mit der Abendkirche hat mich von Anfang an eigentlich sehr bewegt. Also da war ich überzeugt, dass das eine gute Sache ist. Und da habe ich gerne mitgemacht in der Zeit. Ja, das so.
Man konnte manchmal sonntags dich morgens im Dom erleben. Also da spielst du nur eine gewisse Nebenrolle. Aber ich weiß gar nicht, wie man den Erwachsenenministranten nennt. Immer noch Ministranten?
Immer noch.
Okay.
Ja, immer
noch. So, und dann abends in der Abendkirche.
Genau, so. Ich hab das Katholische trotzdem nie irgendwie verloren, auch in dieser Zeit, wo ich bei der SMD war, in der City Church, das war immer ein Anker und ich hatte immer meine Punkte, wo ich wusste, okay, da ist es gut, da kann ich das mit meinem Glauben, mit meinem Leben auch vereinbaren. Und das war eben sonntags im Dom und deswegen war ich sonntags früh im Dom und abends dann in der Abendkirche.
Ja. Jetzt habe ich natürlich dich hier zum Interview eingeladen, nicht weil du mal Abendkirchenmoderator warst oder katholischen Glauben wiederentdeckt hast oder sowas, sondern du bist 2000, jetzt müssen wir die Jahre richtig hinkriegen, 2017 im Sommer, hast du irgendwann mal, haben wir geschrieben und dann hast du irgendwie gesagt, so, ich habe das jetzt entschieden, ich gehe nach München. Und der Grund war nicht, dass du jetzt, doch, dein Jurastudium hast du abgeschlossen, ne? Das war so vorbei, aber der Grund war nicht, da ein super Jobangebot, irgendwie, weiß ich nicht, Kanzlei so und so, sondern ein anderer. Und erzähl mal, was hast du in München gemacht?
Also ich bin 2017 in den Augustinerorden eingetreten, also ich bin Mönch geworden. Und das erste Jahr, das sogenannte Noviziat, das war eben festgelegt, das muss man in München verbringen, da im Augustinerkloster. Und so war ich dann von 2017 bis letzten September ein Jahr in München. Und jetzt bin ich wieder hier im Augustinerkloster.
Und ganz das endet, dieses Jahr endet mit irgendwie, wie nennt man das, was man dann...
Mit der ersten Profess. Mhm. Also man legt zum ersten Mal die Gelübde, die Versprechen eben dieser Gemeinschaft beizuwohnen, sich an die entsprechenden Regeln zu halten, legt man ab für eine bestimmte Zeit, bis man dann irgendwann, so Gott will, das für sein Leben lang verspricht, ja.
Und ich glaube, die Profess ist dieser Ort, wo man dann auch zum ersten Mal so anders gewandelt ist, das, oder ist das früher schon?
Das ist früher schon, das ist mit Beginn des Noviziates.
Okay, ja. Dann, weil so sieht er meistens aus, ja. Aber man kennt ihn jetzt neuerdings auch noch anders. Und wir dachten, vielleicht könntest du... damit wir glauben... Ihr erlebt jetzt ungefähr das, was deine Familie und so dann auch zum ersten Mal so sehen musste, durfte, wie auch immer. Das ist ja schon eine Veränderung. Ja, ich habe ihn ein bisschen dazu überredet, weil ich dachte, das ist einfach irgendwie eindrücklicher, wenn du erstmal ganz in Zivil hier sitzt und wir dann diese Veränderung auch äußerlich sehen, denn tatsächlich hat sich dein Leben ja schon deutlich geändert. Er ist immer noch der gleiche und doch irgendwie auch ein anderer.
Es gab weniger Tränen als bei meiner Einweihung.
Man nennt es?
Habit.
Wir müssen jetzt nochmal zurück in diese Zeit, in der du in Würzburg bist, dein Jurastudium dich zum Ende nähert und du, wie auch immer ich mir das jetzt vorstellen soll, in dir diese Entscheidung reift, eventuell diesen ganz anderen Lebensweg einzuschlagen, als Karriere zu machen. Erzähl mal, wie es zu dieser Entscheidung kam. Warum macht jemand sowas? Also, du hast das so schön gesagt, auch noch ohne Not. Ja, ich saß nicht auf der Straße, wusste jetzt gar nicht mehr mit meinem Leben anzufangen. So, ich bin ohne Not ins Kloster gegangen. So, warum? Wie war das bei dir?
Also ich glaube, bei den meisten, die diesen Weg gehen, auch bei mir, ist es ein sehr, sehr langer Prozess. Also das fängt an mit vielleicht irgendeiner Ahnung. Ein befreundeter Priester hat mir gesagt, eigentlich fängt, er hat von Berufung gesprochen, fängt meistens an mit einer Frage. Mit einer Frage, die du dir selber stellst, kann ich das nicht machen. Und man fühlt sich einfach hingezogen zu diesem Lebensweg, angezogen von diesem Lebensweg. Und dieses ohne Not war für mich immer ganz wichtig, weil wenn ich auch vielleicht schon seit Beginn meines Studiums mich mit diesen Fragen beschäftigt habe, hatte ich immer das Gefühl, du kannst das nicht machen. Ja, das ist ja eine Flucht vor dem, was gerade dich bedrückt, was dich belastet, was Herausforderungen sind. Du kannst jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt ins Kloster oder irgendwie sowas. Ja, du würdest ja flüchten. Und erst, als ich so dieses Gefühl hatte nach Abschluss des Studiums, jetzt wäre es nicht mehr ohne Not. Da konnte ich den Weg dann gehen. Und das war immer, je mehr ich quasi in meinem Studium, was ich dann abgeschlossen hatte und auch in meinem Beruf, wo ich eine sehr tolle Anstellung an der Uni gefunden hatte, mit der Doktorarbeit angefangen hatte und so. Und je mehr ich da eigentlich erreicht hatte, desto klarer wurden für mich die Fragen, vielleicht ist es nicht ein anderer Weg, den du gehen sollst. Ja, das hat sich dann irgendwann völlig beschleunigt und irgendwann stand ich wie der Ochs vorm Berge und sagte, so jetzt, entweder versuchst es jetzt oder weiß nicht, wie du zurechtkommen sollst. Ja.
Und du hast in der Zeit dann irgendwie die Augustiner zufällig kennengelernt oder würdest du sagen, hätte ich die nicht kennengelernt, wäre ich heute Jurist? Oder wärst du dann halt woanders oder spielte dieses Kennenlernen dieser Gemeinschaft eine entscheidende Rolle, überhaupt den Weg zu gehen?
Ja, ich glaube, wenn ich die Augustiner nicht kennengelernt hätte, wäre ich zumindest noch Jurist, ja, und sehr stark auf der Suche. Weil für mich auch immer die Frage war, wenn du überlegst, katholischer Priester zu werden oder wenn du überlegst, ins Kloster zu gehen, wo denn hin, wo könnte denn dein Platz sein? Ja, also ich habe Punkte gesehen in meinem... Also Priester gesehen, Priesterseminare gesehen, Orden gesehen, wo ich sagte, nee, das kannst du niemals machen. Also insofern waren die Augustiner wichtig, dass ich gemerkt habe, da ist jetzt ein Platz, um das umzusetzen.
Was hat das gekostet? Also du hast jetzt gesagt, das hat mich, wie hast du es gesagt, angezogen. Das lockt mich quasi an. Aber da muss ja auf der anderen Seite, jedenfalls verbinden wir das mit ins Kloster gehen, alles Mögliche aufgeben. Spielte das keine große Rolle? War das einfach? Also oder?
Das war gar nicht leicht. Also man muss eine ganze Menge für diesen Weg doch erstmal hinter sich lassen. Das Einscheidendste ist, eine bewusste Lebensentscheidung zu treffen. Ich möchte leben ohne einen Partner, eine Partnerin. Ich möchte keine Familie gründen. Ich möchte in einem Männerhaufen leben, der auch ein bisschen überaltert ist.
Sag mal kurz, ihr habt so eine junge Gruppe und die geht bis zum Alter, die Jungen?
Genau, wir haben Junge und Alte bei uns im Kloster und die Grenze ist bei 70.
Das ist Hammer.
Ja. Also ich glaube, das ist das Einschneidendste. Und natürlich, wenn man so anfängt, in den beruflichen Startlöchern zu stehen, Studium abgeschlossen hat, da irgendwie was werden könnte, war das natürlich auch ein Einschnitt, der erstmal klar wird, okay, diese Laufbahn, die du dir auch nicht aus Verzweiflung ausgesucht hast, sondern weil es mir Spaß gemacht hat, das wird erstmal so auch nichts. Und du wirst ja auch nicht irgendwann dein Geld zusammengespart haben oder irgendwann so weit sein, dass du dir dein Häuschen baust oder dass du irgendwie dein schönes Auto fährst oder also diese ganzen Dinge. Du baust dir nicht dein privates Reich irgendwo auf, vielleicht, wie es viele von euch machen wollen oder gemacht haben.
Mhm. Sag noch mal was zu diesem, man fühlt sich da oder du fühltest dich gelockt. Berufung hast du eben so gesagt. Ist man dann berufen? Fühlt man sich? Was ist das, was auf der anderen Seite zieht? Würdest du sagen, Gott hat mich gerufen? Und wie entscheidet man das, was einen da ruft, von einer Illusion? Man kann ja sagen, ich mache mir was vor hier. Also gibt's, wenn du da einen Gedanken zu hast.
Ich würde sagen, Berufung ist das, was dahinter steht, was ich glaube, was dahinter steht. Also Gott hat mich angesprochen und gesagt, Michael, vielleicht doch dieser Weg. Ja. Also das hat er nicht im Traum gemacht oder so, sondern jetzt würde ich mal Jahre der Entwicklung auf diese eine Anfrage zusammenfassen. Und trotzdem ist klar, diese Berufung, dieses große Wort, was so oft missbraucht wird, ist keine Einbahnstraße. Und das ist wahrscheinlich der Punkt zur Illusion, dass du in dieser Situation, wo du sagst, ich fühle mich gerufen oder berufen, trotzdem einen aktiven Part hast, der nicht weniger weniger schwierig ist, dass du nämlich trotzdem die Entscheidung treffen musst und du trotzdem auch die andere Wahl hast und du trotzdem dich mit deinem Leben auseinandersetzen musst und sagen, geht das überhaupt, ist das realisierbar? Rein passiv zu sehen, ich wurde gerufen, ich habe überhaupt keine andere Wahl, ich gehe jetzt diesen Weg und keinen anderen, ich glaube, das wäre eine Illusion.
Sag mal kurz, was man sich unter den Augustinern vorstellen muss. Es gibt ja Benediktiner, Kapuziner, Trappisten, was weiß ich, was es alles so gibt. Franziskaner, die Augustiner, wenn man die mal so...
Also die Augustiner gehören, was jetzt so die Orden angeht, zu dem Bereich der Bettelorden. Sie sind keine monastischen Orden, wie zum Beispiel die Benediktiner, wenn man nach Münster-Schwarzach geht oder so, die sich bewusst ein Stück zurückziehen, sich ihr eigenes autarkes Reich aufbauen und sich dann Gebet und Arbeit widmen. Die Bettelorden sind wesentlich später entstanden, so 12. bis 13. Jahrhundert, und die hatten eigentlich die Aufgabe, in die im Mittelalter groß werdenden Städte zu gehen, wo die Kirche gesagt hat, okay, da können wir gewisse Aufgaben nicht mehr wahrnehmen, also Predigten, Seelsorge, karitative Arbeiten, das machen jetzt diese Bettelorden. Die konnten dann nicht mehr im großen Stile sich selber unterhalten, Landwirtschaft und so weiter, sondern mussten halt betteln gehen für ihren Lebensunterhalt. Müssen wir heute nicht mehr, aber deswegen Bettelorden. Das sind wir. Und von den Augustinern, vom Inhaltlichen her, sage ich immer, das mache ich ganz gerne, wir sind eigentlich die City Church in der katholischen Kirche. Ich glaube, das trifft's ganz gut. Also was ihr im evangelisch-freikirchlichen Bereich seid, das sind wir im katholischen.
Also ein sympathischer Haufen, willst du das damit sagen?
Ja, natürlich, ja. Absolut.
Ich will mich gerade mal so ein bisschen orientieren, was ich noch für Fragen habe. Okay, wie sieht jetzt so ein Tag aus? Also du bist jetzt Mönch, ja? Ist das eine richtige Bezeichnung? Oder sagt man Mönch nur Mönch?
Ja, da streitet man sich so ein bisschen.
Okay, also ja. Du bist...
Also ich bin Ordensmann, auf jeden Fall Ordensbruder. Mhm. Ob ich Mönch bin oder ob Mönche eben nur diese monastischen, da
genau,
gibt es so Streitigkeiten.
Okay, aber wie sieht so dein Tagesablauf aus? Wie muss man sich vorstellen, das ist das typische Leben eines relativ sehr jungen Augustiners in Würzburg.
So sehr, finde ich, unterscheidet sich das gar nicht von anderen Leben. Ich stehe morgens auf, viel später als viele, die berufstätig sind. Nämlich erst um 6:30 oder um 7:00. Und dann haben wir unser Morgengebet, die Laudes. Dann frühstücken wir zusammen, also die Mitbrüder, ne, im Kloster. Und dann geht so jeder seiner Arbeit nach. Ja, jeder macht so ein bisschen was anderes. Ich studiere jetzt wieder Theologie im ersten Semester, also ich gehe dann einfach an die Uni ganz normal. Und wenn es meinen Stundenplan zulässt, komme ich zum Mittagessen ins Kloster. Essen wir alle zusammen Mittag. Und dann, wer da ist, wer Zeit hat, der setzt sich dann abends nochmal zusammen. Mhm. Und wir beten abends zusammen auch nochmal gemeinsam, wenn es irgendwie funktioniert. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe.
Es werden hier sämtliche Bilder von monastischem Leben.
Genau, ja. Die WhatsApp, die heißt, bevor des Tages Licht vergeht.
Ja. Okay, das ist
so ein Vers aus irgendwie. Ne? Und und wenn da einer sagt, oh, lass uns doch jetzt mal abends auch noch zusammenkommen, dann schreibt er da rein und ein paar haben da Lust mitzumachen.
Und dann spielt ihr Uno oder nee, dann...
Nein, dann beten wir. Beten.
Ja, wirklich, ja, okay. Was wäre Würzburg ohne die Augustiner? Also wo würdest du sagen, wir sind, also Bettelorden damals in die Städte, was ist euer, wo seht ihr euren Auftrag, jetzt mal unabhängig davon, dass du zur Liebe stehst, klar, ihr habt da, aber was sind so die Punkte, wo du sagen, das würde Würzburg fehlen, wenn es uns nicht gäbe? Wisst ihr übrigens, wo die Augustiner sind? So, erklär du das mal. Das heißt eigentlich Dominikanerplatz. Das ist
genau,
ein Dominikanerplatz,
finde ich. Ja, früher waren die Dominikaner, die haben wir dann. zwischen Müllermarkt und H&M ist eine Kirche.
Gelb.
So gelb-weiß von der Fassade. Und das ist unsere Kirche. Und direkt dahinter ist das Kloster. Mhm. Ja, genau.
Was würde Würzburg fehlen? Was sind so eure Aktivitäten, die ihr... Manche wissen es vielleicht auch, aber...
Also die große Aktivität, die wir natürlich haben, ist unsere Arbeit an der Kirche. Und ich würde glauben, dass so einer katholisch geprägten Stadt wie Würzburg eine ganz einfach eine bestimmte Form des katholischen Glaubenslebens fehlen würde, wenn die Augustiner das nicht so machen würden. Also schon ein, ich glaube, das kann man sagen, ein offenerer Stil, ein einladenderer Stil, ein vielleicht auch progressiver oder liberaler, wo wir uns vielleicht gewisse Fragen eigentlich gar nicht mehr stellen, die jetzt noch in anderen Kreisen diskutiert werden. Aber trotzdem eben im Sinne dieser kirchlichen Einheit. Ich finde, das ist wichtig, dass wir, also wir haben natürlich auch viele, viele Nichtkatholiken, die zu uns zu Gottesdiensten kommen. Und dazu zu stehen, sagen, ja, wir sind katholisch, wir gehören dieser Kirche an mit all ihren Macken, aber wir vertreten trotzdem ein bisschen anderen Stil. Ich glaube, das ist für mich ganz wichtig, dass wir das so machen. Ja.
Also das heißt, Kirche, die, sagen wir mal, deutschlandweit oder weltweite katholische Kirche mitprägen.
Ja, so, auch. Ja.
Gremien, wie auch immer, sich einbringen.
Ja. In Würzburg auf jeden Fall mitprägen. Ja.
Ja, aber die Augustiner sind weltweit unterwegs, oder nicht?
Die sind weltweit unterwegs, ja. Okay. Ja. Also sind natürlich auch überall unterschiedlich ein bisschen.
Okay, ja. Okay. Ansonsten, ihr habt einen Gesprächsladen. Was muss ich mir da vorstellen? Da gehe ich rein, wenn ich Gespräch brauche? Oder
genau, wir haben einen Gesprächsladen. Das ist eine Kooperation mit dem Dekanat Innenstadt der Diözese. Da wird nichts verkauft, sondern da werden Gespräche angeboten. Also da sitzen immer zwei ausgebildete Seelsorgerinnen oder Seelsorger drin, auch mit psychologischer Ausbildung manchmal. Und da kann jeder hin, wann er möchte, Termin vereinbaren oder sonst.
Wo finde ich den?
Direkt neben der Kirche. Also wenn du vor der Kirche stehst, links direkt, gibt es so einen, ich glaube, da ist der Schifferbäcker und der
Lasch-Seifenladen
noch dabei. Ja.
Okay. Ja. Ja. Dann, also ich hätte euch jetzt gekannt wegen hier Jazz und illuminierte Kirche und so, also diese kulturellen Sachen. Ist das nur ein Randding und ich habe es jetzt gerade bemerkt oder ist das bedeutsam, was ihr an kulturellem
Angebot? Also das kulturelle Angebot finde ich schon sehr bedeutsam. Wir versuchen immer zum einen auch so ein bisschen Kunst reinzubringen, was eben mit unserer Aufgabe oder mit unserem auch vielleicht spirituellen Verständnis zu tun hat. Und wir machen sehr viel Kirchenmusik. Wir haben einen hauptamtlichen Kirchenmusiker angestellt und bieten deswegen sehr viele Konzerte an, Orgelkonzerte, Chorkonzerte, auch hochkarätig, muss ich sagen. Und das, was wir immer versucht haben, ist, diese Konzerte für alle zugänglich zu machen. Das heißt, es gibt keinen Eintritt. Ja. Also es gibt einen Förderverein und vieles steuert das Kloster hinzu. Aber eben bewusst sagen, nee, es muss prinzipiell für jeden zugänglich sein, diese Konzerte. Und da machen wir auch viel und gehen da auch viele, glaube ich, neue oder kreative Wege. Ja.
Ich bohre an der Stelle so, weil wir dieses Thema meine Welt, was Würzburg, was kann auch City Church in der Würzburg sein, immer wieder so ein bisschen bewegen und da ist es gut von anderen zu lernen. Jetzt letzte Fragen würden sich jetzt nochmal darum drehen, wie hat sich jetzt dein Glauben, deine Gottesbeziehung, wenn sie sich geändert hat, wie hat sie sich geändert durch diesen anderen Lebensweg? Ist das noch genauso schwierig oder leicht, zu Gott Kontakt zu halten oder wie erlebst du das?
Also zu Gott Kontakt zu halten, würde ich sagen, ist genauso schwierig und oder genauso leicht wie bei jedem anderen Menschen, der das irgendwie versucht, in seinem Leben umzusetzen. Vieles ist selbstverständlicher geworden, dahingehend, dass ich jetzt sage, mein Glaube, mein Interesse für kirchliches, religiöses Leben ist jetzt nicht nur so eine Randerscheinung, die da irgendwie noch mitspielt, sondern das ist jetzt wirklich das Zentrale in meinem Leben. Und das macht vieles selbstverständlicher, entspannter und auch leichter, natürlich mich mit geistlichen Themen auch zu beschäftigen, was zu lesen und so weiter, fällt jetzt mir leichter, als wenn ich sage, verdammt nochmal, jetzt hast du irgendwie so ein spirituelles Buch gelesen, hättest du mal lieber ein juristisches Buch gelesen. Ja, also das macht es schon leichter jetzt für mich. Ja.
Also die rein, die auch die Zeit haben zu dürfen.
Genau,
so. Okay.
Die Zeit und schon von äußerlich schon wirklich dazu stehen zu können und das ist mein Leben, das ist wirklich meine Aufgabe jetzt. Also es ist nicht nur so.
Welche Rolle spielen, vielleicht können wir das ist ja jetzt nicht so einfach, von deinem Lebensweg auf unseren eigenen was zu übertragen, aber an der Stelle habe ich im Vorgespräch schon gedacht, könnte so ein Link sein. Welche Rolle spielen äußere Dinge? Also du hast zum Beispiel im Vorgespräch erzählt, dass, wenn du das Ding, den Habit anziehst, das macht was auch mit dir. Oder zur Kirche gehen, also diese äußeren Dinge, die ich tue, die ja gar nichts Innerliches sind, prägen aber irgendwie das Innere?
Ja, das würde ich schon sagen. Ich glaube, das ist vielleicht so etwas genuin Katholisches, dass man viel mit Form, mit Äußerlichkeiten spielt. Das Schlimme ist, dass das bei manchen irgendwann dann abhebt und dann geht es nur noch um das Äußerliche und dann macht es vielleicht Sinn, sich von manchen Formen zu verabschieden. Aber das ist schon klar, diese äußerlichen Zeichen sind wichtig für mich, weil ich dann sehe, was ich mir angetan habe, und für außen, weil ich schon den Eindruck habe, man wird manchmal anders wahrgenommen, manchmal negativ, aber sehr, sehr oft positiv, wenn man eben auch als Ordensmann in Erscheinung tritt. Ja, das merke ich schon.
So eine ständige Selbsterinnerung, wer bin ich?
Genau, ja.
So. Ja. Wenn du jetzt das wieder aufgeben würdest, könntest du davon irgendwas mit in deinen normalen Alltag nehmen oder würdest du sagen, nee, das kann ich jetzt halt als Ordensmann, das ist im Alltag schwierig, oder weißt du, wie ich meine?
Ja.
Oder anders, ja doch, nee, lass mal die Frage so.
Also wenn ich jetzt in 3 oder 5 Jahren sagen würde, es ist es doch nicht, ich gehe wieder raus, dann hätte ich auf jeden Fall ein großes Plus, weil ich es mal ausprobiert habe. Mhm. Die Jahre, die ich das irgendwie so innerlich mit mir rumgetragen habe, wo ich sage, jetzt habe ich es mal ausprobiert und jetzt bin ich da vielleicht ein Stückchen klüger. Was ich noch gelernt habe, ich würde sagen, ich habe das, in unserem Vorgespräch habe ich gesagt, ziemlich viel Beziehungsarbeit. Ja. Das ist so, weil ich lebe, ich sage jetzt mal in unserem Innerkreis mit 10 Männern zusammen, ne, von 24 bis 70. Und ich muss ja mit den allen irgendwie klarkommen. Und das ist ja auch mein engstes Umfeld. Ne. Das heißt, man kann mit dem einen besser, mit dem anderen nicht. Aber trotzdem versucht man da unglaublich viel auch an diesen Beziehungen zu arbeiten, dass sie wachsen können und so. Und dann kommen natürlich noch die Kirchenbesucher dazu, viele Ehrenamtliche oder Hauptamtliche, die bei uns mitarbeiten, welche, die irgendwie Gespräch suchen. Also es sind unfassbar viele Menschen, denen ich begegne und mit denen ich einfach eine gute Beziehung irgendwie aufbauen dann möchte, ja auch.
Und ist für deine eigene Gottesbeziehung, ist da vor allen Dingen die Stärke, in dieser Gemeinschaft zu sein, oder die Stärke, rausgenommen zu sein? Also erlebst du deine eigene Gottesbeziehung vor allen Dingen das allein mit Gott als bereichernd oder stärker das Beziehung macht es leicht, auch Gott zu?
Ja, ich würde sagen beides.
Ja, das also, habe ich fast vermutet.
Ja, auch das Alleinsein ist wichtig, auch wenn ich mich in meinem Zimmer einschließe und da verstecke, das ist wichtig, aber ich brauche eben die Gemeinschaft. Und dann, sonst wäre ich wahrscheinlich Kartäuser geworden oder
Benediktiner
oder so. Okay. Die sind ganz allein. Also das erlebe ich da nicht als Gottesbeziehung leben zweiter Klasse, sondern das gehört wirklich ganz zentral dazu, in dieser Gemeinschaft zu sein.
Okay, letzte Frage. Wenn du jetzt heute dein Michael Clemens sein, mit Gott unterwegs sein, denkst im Vergleich zu 2015 oder wann immer die Gedanken oder bevor du diesen Weg mal entschieden hast, was hat sich verändert? Also jetzt abgesehen von dem Äußeren, also was, sagen wir mal, was hast du über Gott gelernt oder über dich selbst? Gibt es da was oder sagst du, naja, das...
Ich habe über Gott gelernt, dass er mir keine Entscheidung abnimmt, dass ich trotzdem jeden Schritt näher gehen will, egal wie laut ich ihn glaube, rufen zu hören, dass er mich nicht im Stich gelassen hat im Nachhinein, wenn ich doch mich an ganz schwierige Situationen erleben, die im Moment auch schwierig waren, aber wo ich dann hinterher dachte, verdammt Mama, da hat er dich doch noch irgendwie in der Spur gehalten, dass es ging. Und ich glaube, dass mein Gottesbild weiter geworden ist. Ich glaube, dass ich zumindest zeitweise ein engeres Gottesbild gehabt habe und ich glaube, dass es jetzt sehr viel weiter geworden ist.
Vielen, vielen Dank, dass du Ja gesagt hast, als ich gefragt habe, ob du dich interviewen lässt. Ich nehme irgendwie mit den Gedanken, hey, da trifft jemand so eine Entscheidung, die tatsächlich so viel kostet, weil er angelockt ist, weil er glaubt, da Gutes zu finden, Wertvolles zu finden. Jemand, der also sehr viel aufgibt, um diesen Weg intensiver mit Gott unterwegs zu sein, wenn ich das mal so schwammig sagen kann. Ich nehme davon mit, hey, das könnte ich hier und da in meinem Leben vielleicht auch tun, auch wenn ich nirgendwo in ein Kloster eintrete. Also das ermutigt, selber zu schauen, wo kann ich ein Stückchen gegen diesen Zeitgeist vielleicht auch nochmal einen anderen Trend leben, der vielleicht hier und da was kostet, aber der auch einen Gewinn mit sich bringt.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.